NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. November 1011. Der Todestag der Äbtissin Mathilde von Essen.
Das ist das Mathildenkreuz, auch jüngeres Mathildenkreuz genannt. Hier ist Mathilde abgebildet, eine kleine Tafel aus Email. Und da sitzt die Mutter Gottes mit dem Kind und vor ihr, ganz klein, hat sich Mathilde hingekniet mit einem Kreuz in der Hand. Im Gegensatz zu dem anderen Kreuz, aber hier nicht als kaiserliche Prinzessin, sondern sie ist als Stiftsfrau, als Äbtissin zu sehen, im weißen, eng anliegenden Gewand, also der Tracht, wie sie Stiftsfrauen wohl um 1000 getragen haben. Ganz, ganz demütig und unterwürfig, also der starke Kontrast zu dem anderen Kreuz.
Quinta die Novembris Mechthildis, Abatissa Matris Ecclesia Nostris.
Am 5. November 4 Messen und 12 Kerzen für die Äbtissin Mathilde, Mutter unserer Kirche.
1000 Jahre ist es her. Viele Menschenleben haben ihren Anfang und ihr Ende gefunden. Und immer noch erinnern wir uns an sie. An Mathilde II., Äbtissin des Frauenstifts in Essen. Gestorben am 5. November des Jahres 1011.
Abstulit et dirigali stemmate.
Und der Tod raubte einen Edelstein aus dem Stamm des Königshauses, die Äbtissin Mathilde, Tochter Ludolfs.
Mathilde, Enkelin, Nichte und Cousine dreier römisch-deutscher Kaiser, Ortus des I., des II., des III. Mathilde aus dem Geschlecht der Ludolfinger, auch Ottonen genannt nach den drei mächtigen Kaisern, die sie stellten. In Essen als Äbtissin eingesetzt, um die Interessen der Kaiserfamilie zu vertreten und für die Verstorbenen der Familie zu beten. Unter ihr erlebt das Stift Essen im ausgehenden 10. Jahrhundert seine Glanzzeit, sagt Birgitta Falk, Leiterin der Essener Domschatzkammer.
Die große Zahl an Kunstwerken, die damals entstanden sind, die große Zahl an Büchern, die damals geschrieben wurden, die vielen, vielen Zeugnisse, die wir aus dieser Zeit noch haben. Man hat sich in den späteren Jahrhunderten im Stift darum bemüht, alle diese Sachen zu bewahren. Die Blütezeit ist auch politisch zu sehen. Das ist sicherlich die Zeit, in der Essen am bedeutendsten gewesen ist innerhalb des Reiches.
Das Ostfränkische Reich, Vorläufer des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, regiert mit harter Hand von König Otto I., dem Großen. Der designierte Thronfolger, Ottos Sohn Ludolf, erhält 949 durch den Tod seines Schwiegervaters den Titel Herzog von Schwaben.
Eodem anno Ludolfo.
In demselben Jahre wird Ludolf, dem Sohn des Königs, eine Tochter Mathilde geboren.
Otto der Große ist unbeständig in seiner Gunst. Ludolf, Mathildes Vater, fürchtet um seine Nachfolge auf dem Thron. Umso mehr, als der verwitwete Otto sich eine neue Frau nimmt, die junge Witwe des italienischen Königs. Sie könnte Otto einen neuen Thronfolger mit einer prestigeträchtigen Verbindung nach Rom bescheren. Ludolf verbündet sich mit anderen unzufriedenen Fürsten. Es kommt zum Aufstand. Doch Otto der Große geht siegreich aus dem Konflikt hervor. Am Ende wälzt sich Ludolf um Vergebung flehend vor seinem Vater im Staub. Er verliert das Herzogtum Schwaben, darf sein Leben aber behalten. Und seine Tochter Mathilde?
Geboren in einen Familienkrieg, der bei anderem Ausgang womöglich eine ganz andere deutsche Geschichte in Gang gesetzt und für Mathilde ein völlig anderes Leben bedeutet hätte.
Eine Autorin, die sich gerne an Mathilde erinnert, ist Monika Schneidereit. Sie versucht in ihrem gerade erschienenen Buch »Meine Mathilde« die Annäherung.
Sie wäre die erstgeborene Tochter eines deutschen Königs Ludolf gewesen und nach dem frühen Tod ihres Bruders die Thronerbin. Sie hätte Königin sein können. Statt deutscher Kaiserin oder einer glänzenden Heirat auf einen der europäischen Königsthrone, Äbtissin in Essen. War sie Opfer oder Akteurin? Hat sie gelitten, sich mühselig fügen müssen? Oder war sie gerne Äbtissin?
Vorerst, davon müssen wir ausgehen, ist Mathilde noch zu jung, um selber über ihr Schicksal zu bestimmen. Nachdem ihr Vater 957 auf einem Feldzug stirbt, sorgt ihr Großvater Otto für sie.
Es gibt eine Urkunde von 966, in der Otto der Große einen Besitz an Essen überträgt, um halt Mathilde den Eintritt in das Stift zu ermöglichen.
Im Juli 973 wird Mathilde das erste Mal urkundlich als Äbtissin des Essener Stifts erwähnt. Man nimmt an, dass ihre Vorgängerin etwa 2 Jahre vorher gestorben war. Monika Schneidereit, Autorin des Buches »Meine Mathilde«.
Äbtissin in Essen, gerade 19, höchstens 24 Jahre alt. Mit 19 hatte ich gerade mein erstes Semester hinter mir, mit 24 mein Examen bestanden. In dem Alter hatte sie schon die Verantwortung für das Stift. Spirituelle, geistige Verantwortung und die politische, die mit diesem Amt verbunden war. Außerdem auch die schlichte, aber sicher nicht einfache, praktische Verantwortung für die Organisation des täglichen Lebens in Stift und Kirche.
Ein Stift, eine religiöse Gemeinschaft, ähnlich wie ein Kloster, aber ohne die strengen Ordensgelübde, ohne Gehorsam und Armut. Hier lernen die Töchter des Adels lesen, schreiben, rechnen, singen und Latein, um später entweder gute Ehefrauen oder gute Stiftsfrauen zu werden. Ihren Stiftsfrauen hat Mathilde ein Vorbild gegeben, im doppelten Sinn.
Wir stehen hier in der linken Seitenkapelle des Essener Doms, die durch ein schönes Gitter abgeschlossen ist. Und in der Kapelle steht seit etwa 50 Jahren eine Figur, die Goldene Madonna genannt wird. Sie ist entstanden um das Jahr 970, also in der Zeit von Äbtissin Mathilde. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass sie auch die Auftraggeberin gewesen ist. Die Goldene Madonna ist eine der ältesten Skulpturen des Abendlandes, also der christlichen Kunstgeschichte. Aus der Zeit vor 1000 haben wir nur ganz, ganz wenig Figuren, die vollplastisch gearbeitet sind. Und sie ist die älteste vollplastische Mariendarstellung der Welt.
Maria. Das Idealbild der Frau ist für die Stiftsfrauen sehr bedeutend.
Als Jungfrau, als Frau, die sich selbst zurückgenommen hat, um halt für ihren Sohn zu leben. Sie ist die Identifikationsfigur an sich gewesen, die wichtigste Heiligengestalt hier.
In der Ordenstracht einer Stiftsfrau sitzt Maria auf ihrem Thron, aufrecht und selbstbewusst. In ihrer Rechten hält sie eine Kugel, die oft als Weltkugel gedeutet wird, so als säße hier nicht nur die Mutter Gottes, sondern auch eine Königin, Regentin an Sohnes Statt. Geistliche und weltliche Macht, eine Doppelrolle, die auch Mathilde einmal spielen und damit die mittelalterliche Weltordnung ein Stück weit aufbrechen wird. Birgitta Falk von der Domschatzkammer.
Man kann es auch platt so sagen, die Männer machen die Politik und sorgen dafür, dass das Reich sich vergrößert und die Frauen beten um die Unterstützung dafür. Und wenn dann Familienmitglieder gestorben sind, dann wird für ihre Memoria gesorgt, dass für ihr Seelenheil gebetet wird, dass ihr Grab vernünftig gepflegt wird, dass zu bestimmten Zeiten dann auch Almosen gegeben werden, also dass sie in Erinnerung bleiben.
Die Erinnerung an die kaiserliche Familie wachzuhalten, ist Mathildes Hauptaufgabe als Äbtissin. Die Kunstwerke, die sie in Auftrag gibt, sollen an verstorbene Familienmitglieder oder an sie selbst erinnern, auf dass die Gebete der Lebenden den Toten Einlass ins Himmelreich verschaffen mögen. Todesfälle gibt es in Mathildes Familie zu ihrer Zeit nicht gerade wenig. 973 stirbt ihr Großvater, Otto der Große, mittlerweile Kaiser von Ostfranken. Sein Sohn, Kaiser Otto II., rehabilitiert Mathildes Zweig der Familie. Mathildes Bruder, ebenfalls Otto genannt, erhält Schwaben und Bayern und damit den Herzogentitel zurück, den sein Vater Ludolf durch seinen fehlgeschlagenen Aufstand verspielt hatte. Doch Mathildes Bruder Otto stirbt 982, wohl an Malaria.
Das ist das sogenannte Otto-Mathilden-Kreuz, so genannt nach einer kleinen rechteckigen Platte unten am Kreuzfuß. Und auf dieser Platte sind in ganz wundervollen Farben dunkelblau, türkis,
braun, orange, rot zwei Figuren dargestellt, nämlich Otto, Herzog von Bayern und Schwaben, und seine Schwester Mathilde. Es ist recht klein, vielleicht 4 Zentimeter hoch, aber von einer unglaublichen bildnerischen Qualität. Sehr, sehr eindrucksvoll, wie diese beiden Leute uns dort entgegenstehen.
Mathilde Abbatissa, Otto Dux. Mathilde Abbatissa, Otto Dux.
Jeder Gläubige, der vor diesem Kreuz betet, soll Mathildes Bruder Otto den Eintritt ins Himmelreich erleichtern. Noch wertvoller ist die Fürsprache von Märtyrern und Heiligen. Durch Reliquien will man die Toten näher an sie heranrücken, weil sie nach frühmittelalterlichem Verständnis bereits einen Platz im Reich Gottes haben. Als Kaiser Otto II., Mathildes Onkel, 983 stirbt, beauftragt seine Witwe Theophanu Mathilde daher mit der Stiftung eines Gedächtnisschreins für Otto II., der in Rom begraben liegt. Innen liegen Reliquien des heiligen Marsus. Außen zeigt ein großes Email den verstorbenen Kaiser.
Hoc opus eximium gemmis auroque decorum. Dieses erhabene Werk, mit Gold und Gemmen verziert, hat Mathilde gestiftet, wie sie es Theophanu versprochen hat. Abbatissa bona Mechthildis Chrysiadona, die gute Äbtissin Mathilde, gibt dies prächtige Geschenk dem König der Könige, damit der König, der geborgen ist in Ewigkeit, die Seele Ottos, ruhen wird an himmlischen Ufern.
Herrin des Essener Stifts, von kaiserlicher Abstammung. Mathilde hat reichspolitische Bedeutung. Mathildes Loyalität ist wichtig für den jeweiligen Kaiser, der seine Herrschaft durch die persönliche Beziehung zu den Fürsten sichert. Doch auch Mathilde muss mit jedem Kaiserwechsel die Stellung des Stifts persönlich bei Hofe absichern.
Sie ist dann sofort immer hingefahren zu dem neuen Herrscher. Auch wenn es ihre Verwandten waren, hat sich ihre Privilegien bestätigen lassen für ihr Stift. Also diese Reichsunabhängigkeit und die freie Wahl und auch das, was sie an Besitz hatten, damit einfach ganz klar war, der Kaiser hat mir das bestätigt, hier, ihr kleinen Fürsten in der Umgebung, ihr könnt mir das nicht wegnehmen. Also man konnte sich, denke ich, auf nichts verlassen.
In einer Zeit, in der Reisen langsam, teuer und beschwerlich ist, bewegt sich Mathilde von Essen aus im ganzen Reich, je nachdem, wo der König gerade Hof hält. Sie ist zu Hause im Zentrum der Macht und sie ist mobil. So sehr, dass noch im 19. Jahrhundert eine Sage um eine Reise Mathildes nach Rom gesponnen wird. Die von der Teufelssäule im heutigen Essener Dom. Die es auch der Autorin Monika Schneidereit angetan hat.
Merkwürdig finde ich sie jedes Mal. Eine Marmorsäule. Mittig hinter dem Altar. Sie steht da, fast wie eine Konkurrenz, eine Alternative zum Altar. Zieht die Aufmerksamkeit auf sich, vom Altar weg. Eine antike Säule, die in ihrem Ursprung vielleicht sogar anderen Göttern gedient hat.
Diese Säule ist mit ziemlicher Sicherheit von einer Äbtissin Ida aufgestellt worden. Das war die unmittelbare Vorgängerin von Mathilde.
Doch der Volksmund glaubt etwas anderes.
Mathilde, die Mutter unserer Kirche. Als Pilgerin in Rom sieht sie die Säule und beschließt, sie zum Ruhme Gottes in unserem Dom aufzustellen. Sie macht eine Wette mit dem Teufel. Schafft er es, die Säule bis zum Aveläuten vor dem Dreikönigstag in die Kirche zu bringen, gehört ihm die Seele der Äbtissin. Kurz vor der Frist steht der Teufel mit der Säule vor den Toren. Doch Gott hilft denen, die an ihn glauben. Er schickt einen Engel, der verfrüht zum Ave läutet. Vor Wut zerbricht der Teufel die Säule. Mathilde aber fügt sie wieder zusammen und schmückt sie mit einem Kreuz.
Ihr Ruhm lebt in solchen Geschichten und vor allem in den Kunstwerken, die Mathilde gestiftet hat. Seit Jahrhunderten wird ihrer am 5. November gedacht. Wie auch heute, an ihrem 1000. Todestag.
Obiit Domina Mechthildis Abbatissa. Es starb die Herrin Äbtissin in Jesus Christus. 4 Messen und Vigilien.
Im Zeitzeichen erinnerte Helene Pawlitzki an die Äbtissin Mathilde von Essen, die heute vor 1000 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.